Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich finde es einfach toll, wenn Menschen neugierig sind. Neugierig auf das Leben, neugierig auf die Zukunft, neugierig auf das, was Gott mit ihnen vorhat. Und bevor ich den Predigttext lese, möchte ich eine sehr schräge Geschichte erzählen. Es ist eine meiner Lieblingsgeschichten und die ist wirklich passiert. Sie ist unter dem Namen Lawnchair Larry in die Geschichte eingegangen. Lawnchair, das ist ein Gartenstuhl, also Gartenstuhl Larry. Es ist die Geschichte von Larry Walters. Larry Walters war sehr neugierig und er wollte unbedingt mal sein Haus und sein Anwesen von oben sehen. Deswegen kaufte er sich 45 Heliumballons, also so Wetterballons, die sind 1,20 groß, 45 Stück, band sie an einen Gartenstuhl und sein Wunsch war es, ein paar Meter abzuheben, um von oben auf sein Grundstück zu gucken. Und er nahm mit sich ein Luftgewehr, also um die Ballons, ein paar Ballons zu zerschießen, damit er dann wieder runterkommt, ein Luftgewehr, eine Kamera und ein paar belegte Brote. Seine Lebensgefährtin kappte die Leinen und Larry Walters hob ab. Womit er nicht rechnete, dass das einen unglaublichen Auftrieb gab und er stieg bis auf eine Höhe von über 4000 Metern. Muss ich mal vorstellen, das ist richtig kalt da oben. Und da driftete er über Long Beach in Kalifornien Richtung Einflugschneise vom Flughafen. Plötzlich meldete ein Pilot, der gerade im Landeanflug war, im Tower: Hier sitzt ein Mann im Gartenstuhl in 4000 Meter Höhe mit einem Gewehr. Lawnchair Larry zerschoss einige Ballons, verlor sein Gewehr und landete nach 2 Stunden circa 20 Kilometer weit. Die Polizei erwartete ihn schon und hat ihn sofort verhaftet. Die US-Luftfahrtsbehörde belegte ihn mit einer Strafe von $4.000. Der Anklagepunkt lautete, er habe die Luftfahrtsregeln verletzt. Larry Walters ging in Berufung. Das Antwortschreiben, also die Gegenberufung, lautete: Das Führen eines Fluggeräts ohne Flugzulassung ist nichtig, da ein Verandastuhl keine Flugzulassung benötigt. Am Ende musste er nur $1.500 zahlen. Die Frage ist jetzt, was haben Larry Walters und Abraham gemeinsam? Sie sind verrückt. Sie sind bereit, etwas Verrücktes zu tun. Ich lese aus 1. Mose 12. Der Herr sprach zu Abraham: Verlasse deine Heimat und deine Verwandtschaft und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Mit ihm kamen seine Frau Sarah, sein Neffe Lot, sowie alle Knechte und Mägde, die sie in Haran in den Dienst genommen hatten. Mit ihrem ganzen Besitz brachen sie in Richtung Kanaan auf. Als sie dort schließlich ankamen, durchzogen sie das Land, das damals von den Kanaanitern bewohnt wurde. Bei Sichem ließen sie sich nieder in der Nähe der Eiche von Moreh. An dieser Stätte erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm: Dieses Land werde ich deinem Nachkommen geben. Abraham schichtete Steine auf als Altar für den Herrn, dort, wo Gott ihm erschienen war. Das ist Gottes Wort. Schon eine verrückte Geschichte. Gott sprach zu ihm: Verlasse alles, Verwandtschaft, Familie, Heimat, und geh einfach los in ein Land, das ich dir zeigen will. Also Zielbahnhof unbekannt. Wer von uns würde sich auf sowas Verrücktes einlassen? Vielleicht Launcher Larry, aber wer von uns? Und das mit 75. Mit 75 ist die Abenteuersehnsucht vielleicht etwas begrenzt. Zumindest zieht man nicht mehr mit allen um und weiß nicht mal wohin. Das ist die Geschichte, wie die Heilsgeschichte beginnt. Die Geschichte Gottes mit dieser Welt und mit seiner Menschheit. Und mit Abraham ist die Entstehung des neuen Bundes mit dem Volk Israel verknüpft. Und von ihm führt eine Linie zu Jesus. Und wir kennen das, das Jenseits wird auch Abrahams Schoß genannt. Durch Abraham sollen alle Menschen gesegnet sein, alle Menschen, also auch Sie. Und er gilt als der Vater des Glaubens. Und ich möchte meine Predigt auf zwei Punkte beschränken, damit sie nicht zu lang wird, von dieser Geschichte her. Erstens, Glaube heißt, geh los. Mach dich auf den Weg. Ihr aus Kenia seid gegangen, Frank ist mit seiner Familie hierher gekommen, hat alles verlassen. Glaube beginnt mit Verlassen. Wer zu Jesus kommt, der tritt heraus aus seiner bisherigen Welt und öffnet sich für Gottes Welt. Wenn Jesus sagt, geh, müssen wir gehen. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass wir in einer Haltung des Aufbruchs sind, egal wie alt. Denn Aufbrechen hält jung. Nicht nur, dass die Gehirnforscher sagen, man soll öfters mal umziehen, besonders wenn man älter ist, weil das Gehirn trainiert, alles neu und sofort verdrahtet sich das Gehirn neu und man bleibt fit. Aber davon abgesehen, aufbrechen, Abschied nehmen aus dem, was tot ist und erstarrt ist. Leben heißt auch, dass wir in einem Prozess der Verhärtung sind. Wir merken das bei manchen Menschen so mit der Zeit. Denkgewohnheiten sind festgefahren, der Geschmack, die Vorurteile. Was für mich persönlich der Horror ist, sind Klassentreffen. Wenn ich sehe, die Leute da immer nur die gleichen Witze, die gleichen Sprüche, nicht bei allen, aber ist ja, oh nein, 40 Jahre lang nichts verändert. Glaube heißt aufbrechen. Glaube ruft uns zu neuen Ufern. Glaube ruft uns heraus aus dem, worin wir festhängen, feststecken. Aus dem Stillstand, zu denen wir neigen, je älter wir werden. Glaube hält unser Leben jung, das ist meine Überzeugung. Weil Glaube ist risikobereit. Es gibt für mich so einen Lieblingsspruch aus dem Englischen: No risk, no faith. Kein Risiko, auch kein Glaube da, auf Deutsch. Neuanfang gehört zu unserem Leben. Und das ist nicht immer leicht, weil Neuanfang bedeutet auch, mit Alten zu brechen. Vertrautes geht verloren, Freunde lassen wir zurück, Kinder, Spielkameraden, eine vertraute Umgebung und dann der Zweifel, war die Entscheidung richtig? Habe ich nicht einen Fehler gemacht? Und Was erwartet mich da? Ein Neuanfang ist ein Moment, in dem man genau auf der Grenze steht, auf der es kein Zurück gibt. Und wir brauchen Mut zu diesem Neuanfang. Mut zu einem neuen Leben, Mut zu einem Schulanfang, Mut, ein Studium zu beginnen, Mut zu heiraten. Heiraten ist ja, auch wenn man alles richtig macht, immer irgendwie ein Abenteuer. Man bindet sich an einen Menschen und man hofft, es geht gut aus. Aber es bleibt immer die Frage, werde ich es aushalten, mit diesem Menschen ein Leben lang zusammenzubleiben? Wenn man verliebt ist, ist das keine Frage, aber die Frage kommt irgendwann vielleicht. Wir brauchen Mut, um umzuziehen, sich auf neue Nachbarn einzulassen. Wir brauchen Mut für einen neuen Job. Werde ich mit meinem Chef klarkommen? Sind meine Kollegen nett? Werde ich Freude haben bei der Arbeit? Alles wichtig, denn eine falsche Arbeitsstelle ist richtig frustrierend. Wir brauchen Mut. Woher kommt der Mut? Sicherlich hat dieser Mut aufzubrechen auch etwas mit dem Glauben zu tun. Es ist die Gewissheit, Gott ist bei uns, Gott ist bei mir. Aber woher weiß ich, dass Gott bei uns ist? Woher weiß ich, dass Gott bei mir ist? Die Antwort der Heiligen Schrift ist gar nicht so kompliziert. Die Heilige Schrift dann sagt, lebe mit Jesus, dann ist Gott bei dir. Wenn du Jesus im Herzen hast, dann geht er mit dir durch dick und dünn. Wenn sie ihm nachfolgen, ist der Herr bei ihnen. Wenn sie ihre eigenen, vielleicht auch gottlosen Wege gehen, wird es schwierig. Bonhoeffer hat das so schön ausgedrückt. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Glaube heißt daher, zieh los im Vertrauen auf Gott. Wage Neues. Frage Gott, was hast du heute mit mir vor? Zweitens, Glaube heißt ein Segen sein für andere. Das Wort Segen taucht insgesamt 5-mal in diesem Text 1. Mose 12 auf. 5-mal. Und was heißt Segen? Machen wir es nicht kompliziert. Segen heißt, Gott beschenkt mich. Gott beschenkt mich. Womit? Dass wir einen Sinn finden. Dass wir ein Gespür bekommen, ich bin gesegnet, ich bin da, damit ich anderen zum Segen sein kann. Dass ich etwas ahne von dem großen Geheimnis des Lebens, dass Gott der Ursprung ist und dass seine Liebe und seine Berufung mich leiten will. Was heißt, Gott beschenkt mich? Das größte Geschenk ist, dass wir Gott finden können in diesem Leben. Blaise Pascal, das große Mathematikgenie, hat einmal gesagt, schöner Spruch, es gibt 2 Arten vernünftiger Menschen. Ich hätte ja noch nur dazu gesetzt, es gibt nur 2 Arten vernünftiger Menschen. So, jetzt können Sie gespannt sein. Erstens, diejenigen, die Gott von ganzem Herzen dienen, weil sie ihn kennen. Und zweitens, die 2. Art vernünftige Menschen, und diejenigen, die Gott von ganzem Herzen suchen, weil sie ihn noch nicht gefunden haben. Zu einer der beiden Gruppe gehören wir, wenn wir zu den Vernünftigen gehören. Wir haben Segen nicht für uns. Der Herr spricht zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Segen heißt, ich bin beschenkt. Darum beschenke ich andere. Darum soll ich andere beschenken. Das ist unsere Berufung. Ein Segen sein für andere. andere glücklich machen. Kleine Frage, sind Menschen in ihrer Umgebung happy, dass es sie gibt? Sagen Menschen, oh, dass wir uns kennen, ist so ein Segen. Es ist unsere Berufung, andere zum Leuchten zu bringen, andere groß zu machen. Und es ist unsere Berufung, andere für Jesus zu begeistern. Jesus, das ist das Faszinierendste, das Faszinierendste, was es gibt in dieser Welt und in der jenseitigen Welt. Denn er ist die Quelle von Freude, von unglaublicher Freude, die Quelle von Ermutigung und der Weg zum Himmel. Amen. Und der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen.